Liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich Folge 180. Und diese Folge muss kurz und knackig sein, um mich vor allem selbst aufzuputschen. Denn ich bin schlapp, schwach und müde. Warum? Ich weiß nicht. Es hat mich eine Sommergrippe erwischt. Jedenfalls, ja, bin ich heute so aufgewacht und schlafe öfter bei offenem Fenster. Und es ist jetzt jedenfalls so, ja, mich hat's erwischt. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, aber ich muss mir wieder diese Kraft selbst zutanken. Und ja, das hier ist Folge 180. Machen wir es kurz und schmerzlos heute. Ich will kurz referieren über mein Werk Budget. Warum? Weil diese neue Romanidee mit dem Imperialismus, die fühlt sich ja ganz gut an. Aber ich will jetzt, dass alles auch in die richtigen Bahnen läuft. Vor allem, dass ich an einem Werk mal schreiben kann, wirklich ausführlich. Und das habe ich jetzt länger nicht mehr oder habe jedenfalls das Gefühl, dieses Budgetwerk habe ich vor 3 Monaten angefangen, aber habe auch nicht so ausgiebig und beständig dran geschrieben, wie früher schon mal, wie letzten Herbst. Letzten Herbst, das ist nämlich der Punkt, dass ich auch nur mit der Liebe oder ja, jedenfalls da habe ich mich geliebt gefühlt von meiner Freundin und da konnte ich auch richtig gut arbeiten und habe da an Macron gearbeitet und auch an anderen Werken, die ich jetzt hier nicht erwähnen will, weil das ist alles polemisch und problematisch, was ich schreibe. Aber Macron, der glänzt, kommt, der glänzt weiter wie ein Stern. Und das war damals aber diese Phase irgendwie so im Oktober. Ja. Oktober, November, wo ich wirklich so drauf war und produktiv, aber dann wurde es mir auch zu viel oder jedenfalls, ja, musste ich mich dann auch wieder einigeln, sowohl privat als auch in meinem literarischen Schaffen. Und das lässt sich ja sowieso nicht auseinander dividieren, die Literatur und das Leben. Wie auch Roberto Bolaño sagt, ich glaube, ja, das sind ja nämlich meine beiden großen Vorbilder als Schriftsteller, Roberto Bolaño und Michel Houellebecq. Und Roberto Bolaño, der in den 90ern dann nach Europa emigrierte, von Lateinamerika aus, von Mexiko, wo er schon im Exil war, aus Chile. Und da kam er dann ab in Spanien mit der Literatur Houellebecqs in Berührung. Der ist da Mitte der 90er oder Anfang der 90er angefangen hat zu publizieren und zu schreiben. Und ja, dann erzählte ihm da ein Freund Bolaños, erzählte also von den Werken Houellebecqs oder beziehungsweise von diesem Erstlingsroman Houellebecqs Ausweitung der Kampfzone, wo es viel um diese Fragen genau des Konkurrenzkampfes geht, der Sexualität und Konkurrenzkampf. Das, ach ja, wäre eigentlich auch gut nachzulesen, ne? Das hat mit dem Imperialismuswerk von gestern zu tun. Aber da sagte Bolaño dann jedenfalls, ja gut, wenn es das ist, was er schreibt, dann muss er ja ganz schöne, der Arme, der muss ja ganz schöne Probleme im Bett haben oder muss jedenfalls, ja, wie hieß es in meinem Text, schon lange keine mehr abbekommen. Der muss jedenfalls, der Arme, der muss ja ganz schöne Probleme in den intimen Beziehungen haben. Und ja, das fand ich. Das erwähnte dann nur so ein Herausgeber, um also über Bolaño zu sagen, dass für ihn jedenfalls Literatur und Leben immer verschwimmen oder dasselbe sind. Und so ist es für mich, wie ich gestern anführte, das ist ein Kampf. Ich will ja weiter Softwarearbeiter sein, weil, wie gesagt, in diesem Tagebucheintrag von Dezember, nur da fühlt man, dass man zusammen produziert, Hand in Hand, Hand und Hand sich greift und das hat auch was Erotisches einfach. Und man kann nicht, und wenn man nur so allein für so vor sich hin produziert, wie ich hier als Podcaster, dann würde man ja irgendwann verrückt werden. Ja, da wäre es dann so. Das ist also mein Punkt. Ich muss mir meine Position dort behalten, aber natürlich transformieren, diesen Betrieb umwandeln in ein sozialistisches Grundelement der neuen, ein volkseigener oder arbeitergeführter Betrieb. Und ja, also dahin ist dieser Kampf also gerichtet, den Imperialismus wirklich zu zerstören, mittellos zu machen und wehrlos. Und Da muss man auch brutal vorgehen. Dieser letzte Text war brutal, aber es ist mir auch egal, weil ich kann nicht über alle meine Texte nachdenken. Ich produziere so viel und ich muss es einfach raushauen. Ich muss einfach loswerden und euch damit befeuern oder beschießen. Und jetzt will ich aufs Budget referieren, weil es mir einfach wichtig scheint, jetzt wieder auch in dieses romanhafte Produzieren zu kommen. Was ich jetzt schon zugeben muss, ja, dieses letzte halbe Jahr, in was für einem Geisteszustand bin ich da bitte? Also ich muss wirklich sagen, ja, ich muss da auch hart mit mir ins Gericht gehen. So bin ich ja auch nicht reif für die Liebe. Ich bin ja irgendwie total wirr und verwirrt einfach, ja. Aber genau deshalb will ich das jetzt einfach erwähnen, um es aufzudröseln und zu schauen, ob wir aus Budget auch noch was verwenden könnten und das nämlich mit diesem Imperialismuswerk verschmelzen können. Also der Imperialismus greift mir unter die Arme. Das ist schon mal ein guter Titel. Und es geht einfach um das Kapital, das normale Kapital halt. Ja, das ist es, was man nur zur Liebe braucht. Das sexuelle, erotische, ja, okay. Aber das normale Kapital braucht man halt, ne? Das ist mein Punkt mit diesem Werk, mit dieser Frage, was soll ich eigentlich schreiben? Ich muss nämlich auch was schreiben, was mir mein Kapital, also das Wirkliche, nicht das Schriftstellerische, sondern was wirklich Geld einspielen könnte, wo ich das Gefühl habe, damit könnte ich was verdienen. Und ja, auch wenn ich es am liebsten eigentlich nur so in den Shownotes raus publiziere und überhaupt auch nur so kleinere Stücke, nichts Abgeschlossenes, nichts Festes machen will, aber trotzdem irgendwie denke ich mir, ja, aber gerade wegen der Liebe, gerade weil diese Frauen so anziehend sind und ich ihnen beweisen will, dass ich ihrer würdig sein will, da ist eben dieser Weg im Kapitalismus darüber, da können wir nicht raus, dass wir alle Bürger sind und in diesem Sinne Kapitalbürger. Also das Kapital uns definiert. Und in diesem Sinne, also kann ich es nur so verstehen, ja, wenn ich was schreiben will oder was mir wichtig sein soll, dann muss es sowas sein, ein Werk, das sich genau um diese Kapitalfrage dreht und um dieses Nackte, ne? Dieses Nackte, es zählt nichts außer das, wie es in dieser famosen Rede von Dr. Stiel einfach, ja, rauskam. Und ich weiß gar nicht, wow, diese Rede hat mir gefallen. Ich habe sie geschrieben am Freitag nach der Arbeit, wo ich mich so ausgezehrt fühlte. Wobei, wie gesagt, am Freitag war ich schon besser drauf. Das ist wichtig, gut zu schlafen. Das ist nämlich der Punkt mit Agamben und gebrauchter Körper. Das Werk ist auch Teil der Potenz. Es lässt sich keine Abgrenzung ziehen. Du musst auch gut leben und gesund oder musst auf dich achten, um jederzeit in der Lage zu sein, diese Ideen aus dir herauszuziehen. Aber da saß ich da im Café, in meinem Lieblingscafé, da in der Stadt, wo ich auch für die Lohnarbeit produziere, und tippte das so rund und war so ein bisschen schläfrig. Und es ist aber klar, wir müssen in diese brutalen Stellungen kommen, wie ganz zum Ende, nämlich von der Rede von Dr. Stiel. Und davor näherte ich mich so an und ja, das ist da alles ein bisschen Geplänkel. Und es schiebt sich langsam vorwärts, also es ist irgendwie das langsame Vorrücken. Und das von die Stiel war dann schon so ein Feuerwerk zum Schluss. Das kann ich gar nicht begreifen. Was sagt er da irgendwie? Das können wir jetzt nur mit Budget in Übereinklang bringen. Im Budget geht es, können wir sagen, auch, nämlich natürlich auch schon um diese Situation einer kleinen mittelständischen Firma, die im Bereich der Zuliefer der Automobilindustrie tätig ist, und diese Firma ist also UPIC, unabhängige Partner zur Informationsgewinnung. Und diese Firma hat einen Kontrakt mit Porsche. Und ja, also die eine Abteilung von Porsche hat da was geordert, aber hat sich da beim Budget der anderen Abteilung bedient. Und jetzt fällt das Ganze der kleinen, mittellosen Firma UPIC auf die Füße, weil jetzt hatten die schon monatelang geleistet und daran gearbeitet. Und es steht jetzt in Frage, wird das Ganze überhaupt bezahlt, weil da eben diese Überkreuz, dieses Überkreuz hineingreifen ins fremde Budgetkästchen hat da stattgefunden auf Porsche-Seite. Und ja, da sind jetzt die Abteilungsleiter im Austausch, sind immer diese Machtkämpfe zwischen den Abteilungen bei Porsche, bei so einer riesigen Firma natürlich. Und das ist da diffizil. Da darf man eigentlich, da muss man schauen, dass man nicht zwischen den Stühlen sitzt, dann als kleine Firma und da nicht zerrieben wird in diesen internen Machtkämpfen. Und deshalb ist es da eine ganz, ganz schwierige Situation jetzt für uns, jetzt für die UPIC. Aber das war nur die Ausgangsidee, die ich jetzt aufgeschnappt hatte und die so diesen Titel begründet, Budget. Aber worüber ich jetzt referieren möchte, ist ein weiterer Handlungsstrang, nämlich darin, dass in Porsche, also Porsche ein kapitalistisch geführtes Unternehmen und der Unternehmenseigner oder jedenfalls einer der größten Anteilseigner nennt sich hier dann Nirvan Porsche. Nirvan, klar, wie Nirvana, weil wie schon öfter angemerkt und auch von Stefan im Aufwand-Podcast damals, dieses Leben der Kapitalisten, die sich um nichts mehr sorgen müssen und nicht mehr arbeiten gehen müssen, ist auch sinnlos. Das ist wie ein Nirvana, wie ein Nichts. Da macht doch nichts mehr Sinn und was soll dir da überhaupt noch schmecken und Spaß machen? Und gut, so heißt also dieser Eigentümer Nirvan Porsche. Und er ist schon so über 80, so etwa 85 Jahre alt. Und es ist natürlich ein rein fiktives Werk. Ich weiß auch gar nicht, wie das juristisch ist oder ja, wie da diese Zufälligkeiten und Ähnlichkeiten mit real lebenden Namen sind, ob das einem auf die Füße fallen kann wieder oder ja, das wird ja immer abgestritten. In solchen Romanen oder Filmen kommt das ja davor. Aber nee, rein juristisch, ich habe mich da ein bisschen reingelesen letzte Woche und da stand irgendwas in irgendeinem Forum, ja, prinzipiell darfst du alles ausplaudern, was du so aufschnappst. Und darin will ich mich einfach halten, das ist mein Grundsatz, mein Motto. Ja, ich weiß nicht. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Also mir scheint so, ja, diese Rechtsprechung hier zu Messenger-Nachrichten, Vertraulichkeit und so, das scheint auch so ein modernes Phänomen der letzten Jahre zu sein. Und es scheint so wirklich dieses toxische Internet und dass man sich da wirklich verrammelt und verriegelt in der privaten Blase, wie Robert Pfaller beschreibt, man durchquert die Öffentlichkeit nur noch, um von einem Punkt A, von einem privaten Punkt A zum privaten Punkt B zu kommen und ist in jeder Zeit nur diese authentische Privat-Bourgeois-Person und nie diese öffentliche Situation. Höflichkeitsperson. Aber das mal beiseite geschoben. Ja, ich will alles aufschnappen und ausplaudern hier und ja. Ja, wenn euch das nicht passt, könnt ihr eben nicht mit ihm mehr befreundet sein. Aber ich bin eben in diesem Sinne inkontinent. Kann nicht an mir halten. Und Nirvan Porsche also verliebt sich, was ja normal ist, auch in diesem Alter wie Goethe, der sich auch verliebte mit 80 oder so in eine 20-Jährige, die er da traf bei den Heilquellen oder Kurbädern. Und Goethe sagte, ja, ist doch normal, sich auch in so jemand ganz Junges zu verlieben im hohen Alter, weil man will ja, man traut ja der eigenen verflossenen Jugend nach und will dahin wieder zurück zur eigenen Jugend. So, und das ist die einzige Möglichkeit, sagte Goethe irgendwie sinngemäß, ja. Jemanden zu lieben, der so jung ist. Ah ja. Und so ist also auch Nirvan Porsche, wie Goethe. Dass nämlich Nirvan dann sagt, ja, er hat also diese 21-jährige Geliebte oder jedenfalls eine sehr junge, aber er ist unsicher über sein Selbst, über seine Stellung in der Welt. Er weiß nicht, warum liebt sie ihn jetzt genau, das wieder mit diesem Imperialismus-Text, ist es nur wegen dem Geld. Oder wie unangenehm ist das eigentlich gerade? Nirvan Porsche würde doch einfach nur gerne nochmal die Liebe genießen, aber er würde doch auch für sich selbst geliebt werden. Aber wie soll er sich da sicher sein? Ne? Und da kann man jetzt sagen, haha, ja, wie dumm ist das? Du nimmst dir deine 20-jährige Frau und natürlich liebt dich nur wegen deinem Geld. Aber Nirvan Porsche ist halt so eine bekannte Person. Ich meine, was würde es ihm bringen, würde er sich eine 60-jährige oder eine gleichaltrige Frau nehmen? Da wirst du doch dann vielleicht genauso, dass sie nur wegen seinem Geld, also dann kann er genauso gut eine 20-Jährige. Aber der Punkt ist in diesem Werk, das ist halt der Fluch, ne, des Geldes oder auch der Fluch des Deutschseins. Aber trotzdem ist ja nochmal was anderes. Ne? Wir als Deutschen, wir Proletarier sind ja nicht in dem Sinne gut bestückt, wie jetzt so ein Milliardär wirklich, Multimilliardär. Ja, aber genau deshalb schlagen wir nochmal die Brücke zwischen diesen Werken. Weil Nirvans zündende Idee ist dann, Was kann er machen, um sich würdig zu fühlen, dieser Frau? So wie ich hier immer weiter podcasten und schreiben muss, um vielleicht eines Tages mich würdig zu fühlen. Und so auch Nirvan sagt, er muss was erfinden. Porsche muss was auf den Markt bringen, Produkt dahin werfen, das alle Welt überraschen und ja, begeistern wird. Und daher beauftragt er seine Ingenieure mit der Erfindung eines Super Zündlachs. Naja, also dieser Super Zündlack, der ist jedenfalls so konzipiert, dass man hat irgendwie eine Fernbedienung, klar, der Schloss, der Autoschlüssel, der normal hat, da gibt es noch jetzt einen zusätzlichen Knopf und dieser Knopf ist für den Zündlack da. Und was macht der? Er kennt einfach, der Zündlack explodiert, der zündet. Ja, also es ist einfach vielleicht auch so wie eine Turbo-Unterstützung, beschleunigt das Auto kurz, aber man kann es egal wann machen, im Fahren oder beim Stehen, aber dann explodiert das, gibt einen schönen Knall und ein farbiges Feuerwerk. Und ja, dieser Lack, der könnte verschiedene haptische Eigenschaften, taktile Eigenschaften auch haben, sich wunderbar angenehm flauschig anfühlen oder sogar nach was schmecken, sollte man ihn ablecken wollen. Und das wäre einfach ein Multifunktionslack, aber diese dieses zündende Eigenschaft, was alle so beeindruckt und schockt und Awe versetzt, also das ist halt diese Zündeigenschaft, diese Explosionseigenschaft. Und das Wichtige ist aber auch, dass es sich da immer nur um ganz wenige Flächen und Zentimeter Bruchstücke handelt, wo dieser Lack wirklich explodiert dann. Nach dem Zufallsprinzip vielleicht, oder kann man das auch steuern? Aber das ist halt so eine Spielerei, ja, das ist Luxus, das ist halt ja, was Extravagantes, um sich abzusetzen von den anderen Automarken. Aber der entscheidende Bonus dabei ist auch noch, dass natürlich dir deinen ganzen Lack so runterschaffen kannst und runter explodieren kannst. Aber wenn es dir nicht mehr gefällt als Porsche-Kunde und dir vielleicht schon die halbe Oberfläche irgendwie dieser Lack ab ist und dann drunter liegen, kommt vielleicht so ein matterer Lack noch raus oder ein einfacher Silberglanz oder was weiß ich, einfache neutrale Farbe, die irgendwie auch komplementär passt zu der Farbe des Super Zündlacks, ja, genau. Und da kannst du aber immer wieder dein Auto zurück in die Porsche-Werkstatt bringen und die bestreichen das dann neu mit dem Super Zündlack. Und das kostet auch nicht so viel. Klar, man muss da schon natürlich einen Preis, natürlich sollte man festlegen, damit die Kunden das nicht im Unverstand nutzen und jeden Tag da einen neuen Lack. Aber so ist also diese Idee, dass Porsche Nirvan denkt dann, dass er würdig ist, dass er auf jeden Fall dieser Mann ist, der seiner Geliebten in die Augen blicken darf und ihre Hand halten darf und da das Gefühl hat, jawohl, er hat was geleistet. Er hatte zumindest diese zündende Idee noch in seinem hohen Alter und wollte einfach was Verrücktes machen, um seine Company, sein Unternehmen nach vorne zu bringen und zu sagen, ich wüsste echt gar nicht, was auf der Welt könnte mich in den Augen dieser Geliebten so besonders machen. Und es geht nicht darum, so sehr sie damit zu beeindrucken, sondern die Welt zu beeindrucken, genau, im Kapitalismus. Es geht eher darum, den Markt damit auch zu überrollen und zu übernehmen und einfach zu sagen, ja, darauf werden die Kunden anspringen und wir werden da die Technologieführerschaft auf Jahre hinaus haben und die anderen werden versuchen, uns zu kopieren, aber es wird nicht gelingen und wir werden das immer weiter perfektionieren. Bei dieser Entwicklungsarbeit könnte jetzt ja die Firma UPIC natürlich einspringen, da wir hilflich sein, gerade weil diese missliche Situation da mit dem überkreuzweise angefassten Budget da ist. Und die da also ins Kreuzfeuer geraten ist und jetzt in der Schuld steht, beim Abteilungsleiter von Porsche oder jedenfalls da gedrängt wird und ja, gedrängt und einfach genötigt wird, hier bei dieser Neuentwicklung mitzumachen. Aber ich muss schon sagen, liebe Leute, ich habe heute einfach nicht die Kraft in mir, all das auszudrücken. Wirklich, was mache ich? Es tut mir so leid und vielleicht ist diese Imperialismus-Idee doch auch, wirklich geschmacklos. Ja, Dr. Stiel hat es ja selbst zugegeben, ne? Am Ende kein Geschmack. Und es tut mir so leid. Und ja, geschmacklos. Es gibt einen guten Künstler, Brutalismus 3000, habe ich da nur kennengelernt. Seine Musik oder eine Musikgruppe, eine Sängerin ist auch immer Teil, ist dabei. Also eine Künstlerin vielleicht oder eine größere Gruppe, weiß ich jetzt nicht. Aber der Name ist ja schon mal brutal geschmacklos. Brutalismus 3000. Und wir wollen uns dieses Lied anhören. Ja, die Liebe kommt nicht aus Berlin, weil es ist die, ihr fragt euch vielleicht jetzt, was ist das bitte? So kann man doch nicht lieben. Also das ist ja wirklich dermaßen unter aller Sau. Und ja, aber so ist es. Als Deutsche sind wir vielleicht einfach noch nicht so weit, nicht dazu berufen, wirklich zu lieben. Deutschland ist kein Land für die Liebe, so sagte meine Ex-Freundin. Und ja, hier kann man vielleicht arbeiten und sich so eine berufliche Existenz aufbauen. Aber für die Liebe, da ist man hier vielleicht dann an der falschen Adresse. Und das muss man einfach dann klar aussprechen und diesen Neuankömmlingen auch sagen, dass wir Deutschen in vielerlei Hinsicht auch so unbeholfen sind und schwerfällig, schwermütig und auch flegelhaft, ja auch wirklich flegelhaft und gar, wirklich gar nicht so galant wie die Franzosen. Ja, und so drückt es auch ungefähr dieses Lied aus. Also die Liebe kommt nicht aus Berlin. Viel Spaß. Die Liebe kommt nicht aus Berlin. Es geht ihm darum, einen anderen Blick aufs eigene Leben zu gewinnen und nicht das eigene Leben zu ändern. Das ist die Kunst, nämlich dieses Indirekte. Und ich merke es, jedes Mal, wenn man zu sprechen anfängt, erhält sich ja der eigene Gemütszustand. Es ist ein ganz anderes Leben, sobald man es nur reflektiert und in den Worten wiedergibt. Also das ist ganz komisch irgendwie. Und deshalb ist es so richtig, was Stefan meinte. Entweder braucht man Geld oder Freunde. Ja, wenn man so viel Geld hat, wie der Porsche-Eigentümer oder auch die höheren Mitarbeiter dort, dann braucht man auch keine Freunde mehr. Man hat vielleicht noch Sex und eine Ehefrau, ja, weil es halt so soziale Norm und Gewohnheit ist, aber eigentlich bräuchte man das auch nicht mehr. Und wenn man aber arm dran ist, dann braucht man diese Reflexion über sein Leben und dann braucht man es wirklich, dass, dass man einen anderen Blick darauf gewinnt und da seinem Elend auch wieder entfliehen kann. Ja, und das mit dem Leben und der Literatur so verquickt. Ich denke mir einfach nur, ja, wenn ich ein ganz glückliches Leben führen würde, ist halt meine Befürchtung, dass ich auch keine gute Literatur mehr schreiben könnte. Aber das kann ja irgendwie auch nicht so sein. Also es kann ja auch nicht meine Maxime sein, dass ich deshalb irgendwie im Leben so scheitern müsste. Aber ich bin heute nicht so gut bei der Sache, Leute. Ich gebe es zu, aber ich habe hier gerade noch Michel Houellebecq rausgekramt und ja, lesen wir doch da mal rein, weil ich hatte aus diesem Buch schon oft vorgelesen, schon in den 100er Folgen und schon vor der 10er Folge, in Folge 7, 8 und so weiter. Schon damals, aber wir sind noch nicht bei den eigentlich schmackhaften Teilen angelangt und wir kommen jetzt langsam dazu, zu den wirklich theoretisch programmatischen Teilen. Wir haben hier diese beiden Protagonisten in diesem Roman. Einerseits Tisserand, der Kollege der Hauptfigur, und dann eben diesen Erzähler, die beide zusammen auf Reisen sind, um ein Softwareprogramm, ein EDV-Programm, für die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Daten zu erklären. Sie halten also Schulungen ab im ganzen Land. Und jetzt, Schulungen im ganzen Land. Und die beiden Junggesellen sind da also mit dem Zug unterwegs und sollen dort die Mitarbeiter verschiedener Zweigstellen des Landwirtschaftsministeriums dann darin schulen. Seite 107, Ausweitung der Kampfzone. Der Direktor erwartete uns in seinem Büro. Er zeigte sich sofort als eher sympathischer Typ, allem Anschein nach eine gutmütige Seele. Andererseits war er völlig unzugänglich für die technologische Botschaft, die wir ihm überbringen sollten. Mit der Informatik, sagte er uns ins Gesicht, habe er nichts am Hut. Er habe keine Lust, seine Arbeitsgewohnheiten zu ändern, nur um sich einen modernen Anstrich zu geben. Die Dinge funktionierten sehr gut, wie sie waren, und sie würden weiterhin gut funktionieren, zumindest solange er da sei. Mit unserem Besuch sei er nur einverstanden gewesen, um keine Schwierigkeiten mit dem Ministerium zu bekommen. Aber sobald wir uns wieder auf die Socken machten, werde er das Programm in einem Schrank verstauen und es nie wieder anrühren. Unter diesen Bedingungen war der Lehrgang offenkundig ein freundlicher Scherz, eine Diskussionsveranstaltung, um die Zeit herumzukriegen. Mich störte das nicht im geringsten. Während der nächsten Tage fällt mir auf, dass Tisserand auszurasten beginnt. Nach Weihnachten will er zum Skifahren in einen Jugendclub, nach dem Motto »Alte Knacker müssen draußen bleiben«, mit Tanzabenden und spätem Frühstück, kurz die Sorte Urlaub, wo es ums Vögeln geht. Er erzählt mir allerdings ohne Begeisterung von seinem Vorhaben. Ich spüre, dass er nicht mehr richtig daran glaubt. Von Zeit zu Zeit beginnt der auf mich gerichtete Blick hinter seiner Brille zu verschwimmen. Er wirkt wie verhext. Ich kenne das. Mir ist dasselbe vor 2 Jahren passiert, nach der Trennung von Veronique. Man hat das Gefühl, man könnte sich auf der Erde wälzen, sich die Adern mit einer Rasierklinge aufschneiden oder in der Metro masturbieren. Und niemand würde einen beachten. Niemand würde auch nur einen Finger rühren. Als ob man von der Welt durch einen transparenten, unverletzbaren, perfekten Film getrennt wäre. Übrigens hat es mir Tisserand neulich selbst gesagt. Er hatte getrunken. Ich habe das Gefühl, eine Hühnerkeule unter Zellophan in einem Supermarktregal zu sein. Und dann sagte er, ich habe das Gefühl, ein Frosch in einer Glasglocke zu sein. Ich schaue doch aus wie ein Frosch, oder nicht? Ich antwortete sanft und ein wenig vorwurfsvoll, Raphael. Er schrak zusammen. Es war das erste Mal, dass ich ihn bei seinem Vornamen nannte. Er wurde verlegen und sagte nichts mehr. Am nächsten Tag betrachtete er lange seine Tasse Nesquik. Und dann, in fast träumerischem Ton, seufzte er: Verflucht, ich bin 28 und immer noch Jungfrau. Das hat mich dann doch einigermaßen überrascht. Er erklärte mir, dass ihn ein Rest von Stolz immer daran gehindert habe, zu den Huren zu gehen. Ich machte ihm deshalb Vorwürfe, vielleicht war ich dabei ein wenig zu lebhaft, denn am Abend, kurz vor seiner Abfahrt ins Pariser Wochenende, erklärte er mir seinen Standpunkt von neuem. Wir standen auf dem Parkplatz der Landwirtschaftsdirektion. Die Straßenlaternen verbreiteten einen angenehmen gelblichen Lichthof. Die Luft war feucht und kalt. Er sagte: Weißt du, ich habe das Ganze durchgerechnet. Ich habe genug Geld, um mir einmal pro Woche eine Hure zu leisten. Am Samstagabend, das wäre gut. Vielleicht werde ich es doch noch tun. Aber ich weiß auch, dass bestimmte Männer dasselbe gratis haben können und mit einer Portion Liebe obendrein. Ich möchte es lieber noch versuchen. Eine Weile möchte ich es noch versuchen. Ich konnte ihm natürlich nichts antworten, aber ich bin ziemlich nachdenklich in mein Hotel zurückgegangen. Der Sex, sagte ich mir, stellt in unserer Gesellschaft eindeutig ein zweites Differenzierungssystem dar, das vom Geld völlig unabhängig ist und es funktioniert auf mindestens ebenso erbarmungslose Weise. Auch die Wirkung dieser beiden Systeme sind genau gleichartig. Wie der Wirtschaftsliberalismus und aus analogen Gründen erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene absoluter Pauperisierung. Verarmung. Manche haben täglich Geschlechtsverkehr, andere 5 oder 6 Mal in ihrem Leben oder überhaupt nie. Manche treiben es mit 100 Frauen, andere mit keiner. Das nennt man das Marktgesetz. In einem Wirtschaftssystem, in dem Entlassungen verboten sind, findet ein jeder recht oder schlecht seinen Platz. In einem sexuellen System, in dem Ehebruch verboten ist, findet jeder recht oder schlecht seinen Bettgenossen. In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an, andere verkommen in der Arbeitslosigkeit und dem Elend. Sehr wichtig hier, ja, Sex ist auch Arbeit, deshalb, das ist nicht gut, arbeitslos zu sein. Und andererseits auch Elend, klar, einfach diese materielle Zuwendung, den sinnlichen Genuss nicht zu haben. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein abwechslungsreiches und erregendes Sexualleben, andere sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Der Wirtschaftsliberalismus ist die erweiterte Kampfzone, das heißt, er gilt für alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone, ihre Ausdehnung auf alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. In wirtschaftlicher Hinsicht gehört Raphael Tisserand zum Lager der Sieger, in sexueller Hinsicht zu den Verlierern. Manche gewinnen auf beiden Ebenen, andere verlieren auf beiden. Die Unternehmen kämpfen um einige wenige Jungakademiker, die Frauen kämpfen um einige wenige junge Männer, die Männer kämpfen um einige wenige Frauen. Das Maß an Verwirrung und Aufregung ist beträchtlich. Und dieser letzte Satz macht mich jetzt schon relativ sicher, dass ich das schon mal vorgelesen hatte, irgendwann in Folge 5, 6 oder 7 oder 8, in einer dieser Folgen, weil das schien mir damals ein zureichendes Charakteristikum der Zeit, in der wir leben. Ja, das Maß an Verwirrung und Aufregung ist wirklich erheblich. Und ich kann es selber nicht beschreiben, was für eine Welt leben wir da oder warum ist diese Aufregung immer da. Ich weiß noch nicht mal, ob ich morgen zur Arbeit gehen sollte oder nicht krank mal. Aber Ja, ist das immer diese Aufregung, wo finde ich meinen Platz, meinen Bettgenossen oder meinen Arbeitsplatz? Und jederzeit könnte die große Krise, der Zyklus wieder bei uns zusammenbringen und einfach. Weiß doch auch nicht, was. Wie soll das weitergehen mit diesem Kapitalismus? Ich habe ja auch nicht die Kraft, dagegen anzukämpfen oder jedenfalls keine so. Jedenfalls keine so große, gigantische Kraft. Ja, also ich will hier nicht schon wieder so viele Pausen einflechten. Und von dem her können wir es, glaube ich, an der Stelle erstmal dabei bewenden lassen. Ah, es gibt noch gute andere Stellen hier, mein Gott, vielleicht hätte ich da doch, aber ja. Vielleicht noch ein Stückchen vorblättern. Ja, lesen wir doch das hier noch vor, komm. Jetzt sind Tisserand und der Ich-Erzähler in einer Bar, kippen sich einen hinter die Binde nach diesen eher frustrierenden Schulungen und Tisserand hat hier ein für ihn ansprechendes Mädchen ausgemacht und will irgendwie versuchen, mit ihr in Kontakt zu treten. Der Disc-Jockey hatte gerade eine Oldie-Viertelstunde angekündigt. Die Erstarrung Tisserands, Seite 127. Die Erstarrung Tisserands dauerte wenig mehr als eine Minute. Dann schreckte er auf, was zweifellos auf etwas zurückzuführen war, das man am besten als Energie der Verzweiflung bezeichnet. Er erhob sich blitzartig, streifte mich beinahe, ging auf die Tanzfläche zu. Sein Gesicht lächelte und wirkte entschlossen. Trotzdem war er so hässlich wie immer. Ohne zu zögern pflanzte er sich vor einem Mädchen auf, das nicht älter als 15 war, blond und sehr sexy. Übrigens, liebe Leute, ich finde einfach, ja, das ist sehr brutal und schwer verdaulich. Und ich finde, wenn ihr euch das durchliest, weil meine Prosa da, die ist doch 100-mal leichter verdaulich, auch wenn sie auf ihre eigene Art ekelhaft ist, wirklich. Der Text von gestern, aber es ist nicht wie das hier von Wellbeck. Also, ja. Sie trug ein kurzes, hautenges, makellos weißes Kleid, das der Schweiß an ihren Körper geklebt hatte. Darunter trug sie, wie man sehen konnte, nichts. Ihr kleiner runder Hintern war perfekt geformt, deutlich zu erkennen die braunen Höfe ihrer Brüste. Der Diskstocke hatte gerade eine Oldie-Viertelstunde angekündigt. Tisserand forderte sie auf, einen Rock mit ihm zu tanzen. Ein wenig überrumpelt ging sie darauf ein. Schon bei den ersten Takten von Come On, Everybody spürte ich, dass er ausgerastet war. Er schleuderte das Mädchen mit zusammengebissenen Zähnen und bösartiger Miene herum. Jedes Mal, wenn er sie an sich zog, nützte er die Gelegenheit, um ihr die Hand auf den Hintern zu pressen. Kaum waren die letzten Töne verklungen, eilte das Mädchen zu einer Gruppe von Gleichaltrigen. Tisserand blieb in der Mitte der Tanzfläche zurück und sah halsstarrig drein. Er sabberte ein bisschen. Das Mädchen zeigte auf ihn, während sie mit ihren Freundinnen sprach. Prustend vor Lachen schauten sie zu ihm herüber. In diesem Augenblick kam die Pseudo-Veronique mit ihrer Gruppe von Freunden von der Theke zurück. Sie war mit einem jungen Schwarzen oder eher Mischling ins Gespräch vertieft. Er war ein wenig älter als sie. Oh ja, kurze Unterbrechung hier, hat mich jemand angerufen. Ja, aber ich muss schon sagen, das kotzt mich an hier, dieser Text, das ist ja nicht auszuhalten. Machen wir Schluss damit und es ist gelaufen, es ist schon lang gelaufen. Du wirst nie einen Traum, erotischen Traum für junge Mädchen darstellen. So sagt der Ich-Erzähler dann später noch zu Tisserand und ich glaube, das ist doch hier ein gutes Schlusswort. Also was werfen wir? Ja, warum kann? Ja, lesen wir doch das Gedicht hier von mir vor, weil hier war auch die Rede vom Tanzen auffordern. Und komm, das ist alles so wirr und ich fühle mich gar nicht gut und diese Folge ist auch total schlecht, scheint mir jetzt. Also wirklich, aber es ist ja verständlich, wenn man in diesem Zustand ist und es tut mir leid, liebe Leute, euch das zuzumuten, aber ich will, der Mann ist irgendwie gefangen in seinem symbolischen Genuss und er will da immer noch eine Nummer mehr drauf türmen. Deshalb hier heute meine ich, der 11. Tag in Folge, an dem ich das schon wieder raushaue hier. Podcast-Lust. Aber ja, ich weiß es selber, Leute, das ist hier heute keine würdige Folge. Aber lesen wir noch hier dieses Gedicht vor und dann soll auch gut sein, ja? Dann muss auch wirklich Schluss sein. So. Mit Lilia zu reden war stets ein Preis. Er versicherte mir, über anderen Männern zu stehen. Nun bin ich nicht mehr individuell, bin verschaltet mit euch beiden. Ich möchte euch nur berühren und Liebe machen. Was anderes zählt nicht. Individuelle Selbsthinterfragungen. Auch wenn meine Hände schwitzig sein mögen und mein Schreiben ungeordnet und wirr, meine Sehkraft nicht zum Besten, weder im Sehen noch im Angesehen werden, bin ich der eine ganz große, der ich sein müsste, um überhaupt zu wagen, euch Damen aufzufordern, mit mir zu tanzen und zu springen, euch Damen zu fragen, zu singen und ausgelassen zu werden, was man heutzutage gar nicht mehr kennt. Man denkt nur, die anderen haben diesen Spaß. Deine Freundin, die Freundin meiner Freunde, sie alle kennen das, dieses Partygefühl. Und wenn man im Sommer mit Freunden wegfährt aufs Land, Ausflug, Erholungskur der Jugendlichen, der Rebellen und Beginner in den Milieus und Subkulturen, auch drogenaffinen Kreisen. Ich kann doch nie so viel reden, wie es euch gebührte, um euch wirklich die ganze Welt zu Füßen zu legen und zu erklären, alles Düstere aufzuklären. Und selbst wenn ich es kann, müsste ich danach Drogen nehmen, zum Runterkommen, um mich zu versichern, dass ich noch der alte schmutzige Mann bin, der ich vorher war, bevor ich mich verwandelte. Durch eure Verzauberung, indem ihr Hand anlegtet, nur mit euren Augen, aus denen sich euer Maß auf mich ergoss, euer Nektar der weiblichen Bescheidenheit, den ihr mir eingosset und mich so groß und mächtig männlich fühlen machtet. Nun gut, vielleicht kümmert ihr euch um mich, den mich schon Altersgebrechen heimsuchen und jugendliche Verschämtheit, überdrüssig meiner selbst. Aber liebe Mädchen, ich werde mich ja auch um euch kümmern. Wenn ihr alt seid oder wenn ihr ein Baby bekommt, dann stehe ich natürlich euch bei, rufe die Hebamme herbei. Niemals sollt ihr zwecklos leiden. Auch wenn ihr alt seid und der jugendliche Zauber verflogen verblüht, dann werde ich euch noch genauso anschauen und mich genauso verzehren nach euren Häuten, selbst euren Gedärmen und Knieknorpeln. Denn ich weiß ja, sie sind irgendwo da drin. Sie gehören jetzt alle mir. Und ich will gut sorgen für sie, für euch, uns alle. Mögen die Wege des Lebens verschlungen uns führen, aber dennoch will ich ja immer euch anrühren. Wichtig für euch sein und einfach ein Mann in eurem Leben. Nicht notwendig der Einzige. Auch in 50 Jahren also werde ich mich an euren Haaren dann, wo immer wir sind, genauso anklammern und sie beschnuppern wie heute. Genauso mich verzehren nach eurem Geruch, euren verschiedenen Parfums und Körperkulturen. Körperkulturen. Doch wie ist das so schwer, einer zu sein, Individuum, weil es so sinnlos ist, wenn ich mich doch verzehre nach dem Zusammenkleben und Bleiben. Wer sind wir eigentlich? Es kommt mir so vor, als seien wir nur mächtig im Sex, wo man sich bewegt, hin und her und so fort und immer weiter. Was sieht man eigentlich von der Welt? Nicht viel, selbst mit Fernglas, nimmt man ja doch nur einen Bruchteil des ganzen Erdenrunds wahr. Nie kann die ganze Welt auf die Netzhaut projiziert werden. Aber braucht's denn das? Im Sex, da werden partielle Organe stimuliert, zusammengeschlossen. Und schon ist einem wohler, fühlt man sich gen Himmel entschweben. Das ist dann die große Einheit, wo nichts dran fehlt. Und doch sind wir nur zwei ganz individuelle Wesen, die keine großen Instrumente zur Verfügung haben, die ganze Welt zu begreifen. Aber warum reicht es, dich zu begreifen, deine körperliche Hülle, wie eine reife Frucht zu umtasten, mein Schiffstau um dich zu schnüren, um dich fest in meinen Hafen zu ziehen? Du, Lilia, bist meine ganze Welt, bist mein Schiff, von dem ich weiß, es trägt mich überall hin. Zwar möchte ich heute hier bleiben, an Land, aber theoretisch sollten wir fort wollen. Bist du alles, was ich brauche? Hab ich dich, hab ich alles, bin komplett. Du bist ein Hügel für mich, der mich die Welt überblicken lässt. Was würde ich auch anderes überblicken und anblicken wollen als dich? Man muss deshalb die ganze Welt beherrschen, begehren, weil die Römer es uns vormachten und die Geschichtsbücher offen liegen, uns locken, Lust machen, es ihnen gleich zu tun. Weil die Nazis auch ihre Kämpfe hatten, ihre Lust auf Beute, Sieg und Übermacht, gar Vernichtung und Mord an ihren Nachbarvölkern. Nur dich, du bist mein Hebel, mit dem ich die Welt aus den Angeln heble. Machst mich mächtig, du Lilie, zu mächtig gar, das kann doch gar nicht sein. Ein einfacher Mann und im Besitz der ganzen Welt. So fühle ich mich jedes Mal, blickst du mich an oder wippst du im Takt der Musik, die du bei der Arbeit hörst, mit den Füßen. Oh Gott, ja, das ist wird dieses Gedicht hier und das mit den Nazis, sorry, weiß gar nicht, was sage ich hier. Du musst die ganze Welt beherrschen, ne? Der Imperialismus wieder. Ja, also, nee, Leute, ich kann dazu nichts mehr sagen und ich kann mich nur entschuldigen für meine schwache Leistung heute und will mich wirklich eigentlich nur noch verkriechen und, boah, ja, also, wirklich nur verkriechen. Lass uns doch zum Ende einfach noch dieses Lied spielen, das ich gestern schon ankündigte, Live It Up, und damit könnt ihr es dann auch wirklich selber krachen lassen und für euch hochleben, euch selbst hochleben lassen, individuell, als individuelle oder auch zusammengeschlossene Wesen. Und die Liebe kommt nicht aus Berlin, aber auch nicht aus Frankreich, oder jedenfalls, das ist ja noch schlimmer, was wir da aus Frankreich hören. Ich bin schon Wilbecks Prosa hier und ja, und ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich will sagen, dass ich an mir gescheitert bin, an euch gescheitert bin heute und ja, einfach auch an meinen Grenzscheiden gescheitert an. Eine Grenze gestoßen, eine Grenze erreicht habe und vielleicht morgen das einfach mal sein bleiben lassen muss und überhaupt ja jetzt auch gar keine Kraft mehr, irgendwie Englisch oder Spanisch, ich weiß nicht, was mache ich? Ja, na. Ja, und damit sage ich einfach Tschüss und bis auf ein erneutes Mal am Podcast-Gerät. Buy a car, drive really far. Don't stop driving until you are completely lost. Build a shed, invite your friends, have a great party, then watch it all burn in the end. Have a beer, dress up real nice, head to the city alone and see what you'll find.
Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up, live it up. Pull out the plug if it don't stop. No, we're going for the top, non-stop. But don't be afraid of other things that are not. No, just live it up. Well, I guess it all started when I was really, really young. People asking young men, what would you like to become? There are no boundaries, you can be anything you want. That's right, anything you want. Well, I love to explore, that I knew for sure. So I told mom and dad I'd be a traveler. Little did I know that 6 years later I'd still be serving drinks so cold. Oh no, I need to get out of this flow. Need to let go, should've left long ago. I should be remembering my dream as it was before. I should be doing all the things I really want. So shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we can be living it up, live it up. Pull all the plugs if it don't stop. No, we're going for the top, non-stop. Don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, live it up, live it up, live it up, live it up. Live it up, 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 won't you just live it up? It's as if our own dreams have expiration dates. The fear starts to kick in after a certain age, it complicates. Imagine what we could create, non-participants of the freaking rat race. Well, we could be flying, we could be building beautiful things. But instead, people are dying, and we pretend that we're trying. We should just jump up or get out of our seats. Turn our life around 180 degrees. Have fun, it will knock you right off of your feet. Follow me, and you'll see that this life is a treat. Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up, live it up. Pull all the plugs, baby, don't stop. No, we're going for the top, non stop. But don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, 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 live it up. Live it up when you're eating, live it up when you're sleeping, live it up when you're chilling, live it up. Live it up when you're talking, live it up when you're walking, live it up when you're working, live it up. Live it up when you're running, live it up when you're jumping, live it up when you're dancing, live it up. Won't you just live it up a little, just live it up a lot of everybody, live it up right on top, live it up. Live it up, live it up. Live it up. Live it up, everybody, live it up.